Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Nina Vogt. Guten Morgen. In Deutschland läuft die Debatte darüber, ob Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine nicht genug Anreiz haben, sich hier eine Arbeit zu suchen. Es gibt Forderungen, Sozialleistungen zu kürzen oder Geflüchtete sogar zurückzuschicken. Wie das in der Ukraine ankommt, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es in dieser Sendung um die Parlamentswahl in Frankreich, die am Sonntag beginnt. Sie könnte die Mehrheitsverhältnisse in der französischen Nationalversammlung verändern und damit auch Präsident Emmanuel Macron einen Machtverlust bescheren. Cohabitation ist das Stichwort. Was das bedeutet, auch dazu hören wir gleich mehr. Und in Griechenland führt die Regierung die Möglichkeit zur 6-Tage-Woche ein. Rund 6 Millionen Menschen sind seit dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine in die EU geflohen. Welche Form der Unterstützung sie erhalten, ist von Land zu Land unterschiedlich. In Deutschland dürfen Ukrainerinnen und Ukrainer sofort arbeiten. Das tun aber nur wenige. Aus verschiedenen Gründen. Viele beziehen stattdessen Bürgergeld. Politiker vor allem von Union und FDP fordern jetzt, den Menschen die Sozialleistungen zu kürzen, damit sie gezwungen sind, schneller einen Job zu finden. Aus der CSU kommt der Vorschlag, Kriegsflüchtlinge in vermeintlich sichere Gebiete in der Ukraine zurückzuschicken, wenn sie in Deutschland keine Arbeit annehmen. Ob und wie diese deutsche Debatte in der Ukraine wahrgenommen wird, das habe ich vor der Sendung den Journalisten Ivan Hajvanovic in Kiew gefragt.
Ja, diese Nachrichten erscheinen hier in Medien, aber sind kein Mainstream-Thema, würde ich sagen. Es ist vor allem für ukrainische Flüchtlinge im Ausland sowie deren Verwandte und Freunde von Interesse, die hier im Lande geblieben sind. Es werden auch andere Themen diskutiert, zum Beispiel berichten die Massenmedien auch über positive Beispiele. Viele ukrainische Flüchtlinge haben einen Job gefunden oder ein eigenes Kleinunternehmen gegründet im Ausland, in Polen zum Beispiel. Und in diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob sie und insbesondere ihre Kinder in die Ukraine zurückkehren werden. Das ist eigentlich die Frage, auf die man fokussiert, wenn man um die Stellen, um den Arbeitsmarkt spricht. Weil schließlich besteht ein Problem des Arbeitskräftemangels in der Ukraine und aufgrund der Migration sowie zunehmender Mobilisierung kommt es in vielen Unternehmen zu einem Personalmangel, sogar in Militärkommissariaten gibt es Personalmangel und Frauen müssen Berufe zu erlernen, die traditionell als männlich galten. Züge in der U-Bahn zu fahren, Traktor fahren, Minen entschärfen oder unterirdisch in einer Mine zu arbeiten.
Die ukrainische Regierung, wie verhält die sich zu diesem Thema der Unterstützung von Ukrainerinnen und Ukrainern im Ausland und dem Personalmangel in der Ukraine?
Die Regierung bedankt sich bei allen Ländern, die ukrainische Flüchtlinge Asyl gewährt haben. Und ich denke, auch wenn es um Frauen mit Kindern geht, ist die Regierung daran interessiert, dass sie im Ausland bleiben und auch das nächste Winter zu überwintern. Es wird ein sehr harter Winter erwartet. Aber es gibt auch ein ausdrückliches Interesse an der Rückführung von Bürgern in die Ukraine. Forscher des Razumkov-Zentrums, das ist eine Denkfabrik, ein Think Tank in der Ukraine, geben an, dass die Zahl der Erwerbstätigen in der Ukraine Anfang 2024 im Vergleich zu 2021 um 40% zurückgegangen ist. Und das heißt, in der Produktion werden Hände benötigt, in der Verteidigung werden Soldaten benötigt. Schließlich braucht das Land einfach Steuerzahler. Und übrigens wird diese Frage und diese Änderungen schon im Parlament ausgearbeitet und die Steuer erhöht werden.
Also den Unternehmen und der ukrainischen Armee fehlt Personal, fehlen Arbeitskräfte. Wie wirkt sich das genau aus? Wo ist der Mangel am größten?
Eigentlich in allen Bereichen. Vom Verteidigungsunternehmen über Fußballmannschaften hin bis zu Theatertruppen. Aber am allermeisten, glaube ich, in der Landwirtschaft. Und am gefragtesten sind die Arbeitsberufe. Das heißt Fahrer, Traktorfahrer, Schlosser, aber auch Positionen im Dienstleistungssektor wie Verkäufer. Und eigentlich hat diese Medaille auch die zweite Seite, dass dieser Personalmangel zwingt die Arbeitgeber, die Löhne zu erhöhen.
Und die Armee wird befürchtet, dass sie wegen des Mangels an Soldaten künftig auf mehr Zwang bei der Rekrutierung setzen muss?
Auf jeden Fall, das sieht man schon. Manchmal werden sogar brutale Vorfälle bekannt, wenn zum Beispiel ein Wehrpflichtiger auf der Straße gepackt wird, zum Militärkommissariat gebracht wird und von dort zu einer Militäreinheit gebracht wird. Oder wenn ein Busfahrer vom Steuer abgeführt wird. Ja. Andererseits hat aber die Zahl der Freiwilligen zuletzt wieder zugenommen. Und dies ist das Ergebnis des Aufbaus des Netzwerks von Rekrutierungszentren, die nach Freiwilligen eigentlich suchen, und einer kreativeren Kommunikation. Vielleicht manchmal ist diese zu kreativ. Zum Beispiel habe ich letztens auf der Straße eine Werbetafel gesehen mit einem Slogan Sommer, Sonne, dritte Sturmbrigade. Ja, obwohl das am dritten Stelle mehr stehen müsste.
Die Menschen, die ins Ausland geflohen sind, die sind ja geflohen aus Angst vor dem Krieg, aus Sorge, da möglicherweise sogar ums Leben zu kommen. Jetzt gab es hier auch Anmerkungen in der deutschen Politik, Kriegsflüchtlinge zurückzuschicken in die sichere Westukraine. Wie wird das gesehen in der Ukraine?
Also erstens, es gibt keine sichere Orte in der Ukraine. Mein Bekannter, der in Lviv wohnt, hat seine Wohnung verloren, weil eine Rakete diese Wohnung zerstört hat. Also das ist Quatsch, keine sichere Orte. Wenn wir aber über die Verständnis oder Kritik gegenüber diesen Leuten denken und sprechen, dann tatsächlich hängt das davon ab, über wen wir sprechen. Wenn es um Frauen geht, insbesondere um Frauen mit Kindern, dann auf jeden Fall gibt es Verständnis in ukrainischer Gesellschaft, dass sie in Sicherheit im Ausland bleiben müssten. Aber gegenüber Männern gibt es weniger Toleranz und mehr Kritik. Und ich habe sogar während der Spiele der Fußball-Europameisterschaft, die eigentlich für die Ukraine schon zu Ende ist, einige Mal gehört fast die gleiche Frage. Wer sind diese tausenden ukrainischen Fans auf der Tribüne? Und warum sind sie da und nicht hier?
Aus der Ukraine geflohen sind ja vor allem Frauen und Kinder, aber eben auch Männer. Das heißt, solche Meldungen über die Situation der Ukrainerinnen und Ukrainer im Ausland, ob sie arbeiten oder nicht, das macht schon auch was mit der Stimmung zwischen denen, die in der Ukraine geblieben sind und denen, die weggegangen sind.
Auf jeden Fall, das Land braucht ihre Leute, weil das Land verteidigt werden muss und das Land die Steuer braucht. Wenn die arbeitsfähigen Bürger im Ausland sind, heißt das, dass sie auch keine Steuer für das Land zahlen.
Ivan Chaivanovic war das. Er ist Journalist in Kiew und regelmäßig freitags unser Gesprächspartner in Europa heute. Frankreichs Premierminister Gabriel Attal ist möglicherweise nicht jedem in Deutschland ein Begriff. Das könnte auch daran liegen, dass er der Partei von Präsident Emmanuel Macron angehört, die bislang auch die Mehrheit im französischen Parlament hatte. Und wenn das der Fall ist, wird die Politik in Frankreich stark vom Präsidenten bestimmt. Mit den Neuwahlen zur Nationalversammlung könnte sich das jetzt ändern. Am Sonntag ist der erste von zwei Wahlgängen. Und wenn, wie erwartet, der rechtsextreme Rassemblement National mit seinem Spitzenkandidaten Jordan Bardella die Mehrheit im Parlament gewinnt, könnte das dazu führen, dass Präsident und Premierminister künftig aus entgegengesetzten politischen Lagern kommen. Cohabitation wird diese Konstellation genannt. Anke Schäfer erklärt uns, was sie für die Regierungsverantwortung von Präsident und Premier bedeutet.
In einer Cohabitation, wenn also die Zugehörigkeit des Staatspräsidenten nicht mit der Parlamentsmehrheit übereinstimmt, verlöre der französische Präsident Emmanuel Macron viel Macht. Georg Wenzelburger, Politikwissenschaftler an der Universität des Saarlandes, erklärt es so.
Der Präsident wird deutlich gestutzt in seiner Macht. außer in einzelnen Politikbereichen. Dazu gehört insbesondere eben die Außen- und Sicherheitspolitik. Die ganze innenpolitischen Fragen im Bereich der Sozialpolitik, der Haushaltspolitik, der Kulturpolitik, der Medienpolitik, das ist letztlich nicht mehr innerhalb der Kompetenzen des Präsidenten, sondern das liegt in der Kompetenz des Premierministers.
Es gab diese Konstellation der Kohabitation schon dreimal in der Geschichte der Fünften Republik, also seit 1958. Zuletzt Ende der 1990er Jahre. Der konservative Jacques Chirac war Staatspräsident und der Sozialist Lionel Jospin wurde Premierminister.
Also zum Beispiel die Regierung Jospin hat dann als großes Projekt damals die 35-Stunden-Woche eingeführt in Frankreich. Und Chirac war da ganz klar dagegen, konnte an der Stelle nichts ändern, sondern musste sozusagen dann da mitgehen. Das heißt, die Möglichkeiten des Präsidenten, da in diesen innenpolitischen Fragen was zu verändern, sind sehr, sehr begrenzt.
Der Gaullist Jacques Chirac und der Sozialist Lionel Jospin waren beide fest in der republikanischen Mitte verankert. Über die Verfassung und die europäische Ausrichtung waren sie sich einig. Das gilt für Emmanuel Macron und Jordan Bardella, den 28-jährigen Ziehsohn von Marine Le Pen vom Rassemblement National, kaum. Schwierig könnte es deshalb bei wichtigen Entscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik werden. Politikbereiche, die zwar eigentlich dem Präsidenten vorbehalten sind, die aber gleichzeitig haushaltswirksam und dann doch innenpolitisch relevant sind. Politikwissenschaftler Wenzelburger fragt sich,
wie das dann mit Macron als Präsidenten auszuhandeln wäre in der Außen- und Sicherheitspolitik. Also ich denke zum Beispiel an Unterstützung für die Ukraine. Also das sind Fragen, die sind natürlich schon jetzt von einer anderen Schwere, als das vielleicht in der Kohabitation Chirac und Jospin war, wo man natürlich ein bisschen unterschiedliche Auffassungen hatte in der Haushaltspolitik und ob man jetzt Maastrichter Kriterien so einhält oder so einhält, aber dass man sie einhält, war dann irgendwann schon auch unstrittig.
Es wird erwartet, dass Le Rassemblement National im Falle einer absoluten Mehrheit und in einer Kohabitation sehr schnell sehr viele innenpolitische Entscheidungen treffen wird, vor allem solche mit Symbolcharakter. Sicherheit soll zum Beispiel durch Mindeststrafen geschaffen werden, die Einwanderung soll kontrolliert und das Droit du Sol abgeschafft werden, also jene Regelung, nach der alle, die in Frankreich geboren werden, dort auch die Staatsbürgerschaft bekommen. Allerdings wäre eine Abschaffung nicht so einfach.
Das ist verfassungsmäßig dann wiederum fragwürdig. Und da gibt es natürlich auch in Frankreich die Möglichkeit, dass das Verfassungsgericht dort tätig wird.
Erst nach dem zweiten Wahlgang am 7. Juli wird klar sein, ob Le Rassemblement National die absolute Mehrheit in Frankreich gewinnt. Nur dann steht Jordan Bardella als Premierminister zur Verfügung. Das hat er angekündigt. Er steht nicht zur Verfügung für den Fall, dass seine Partei nur eine relative Mehrheit bekommt. Denn dann könnte ihm eine Koalition der Linken im Parlament das Misstrauen aussprechen. Bekäme Le Rassemblement National nur eine relative Mehrheit, dann wäre es eine Möglichkeit, sagt Politikwissenschaftler Wenzelburger, für die kommenden 3 Jahre bis 2027 eine Übergangsregierung aus Technokraten zu bilden.
Dass man dann sagt, okay, es gibt jemand aus der Mitte der Gesellschaft, dass so jemand dann eine Regierung führt, die eine Allparteienregierung vielleicht dann ist. Ich halte das nicht für ausgeschlossen.
Das wäre im Gegensatz zu einer Kohabitation eine ganz neue Konstellation für Frankreich. Dass es in der Nationalversammlung eine Partei mit einer relativen Mehrheit gäbe, mit der keiner zusammenarbeiten will und um die sich alle anderen herumgruppieren.
Anke Schäfer hat für uns auf die Kohabitation und weitere Möglichkeiten geblickt, die sich durch die bevorstehende Parlamentswahl in Frankreich ergeben könnten. Während in Deutschland und anderen EU-Ländern zuletzt häufig die Vier-Tage-Woche diskutiert und erprobt wurde, führt die Regierung in Griechenland zum 1. Juli die Sechs-Tage-Woche ein. Das ist Griechenlands Antwort auf den Fachkräftemangel. Freiwillig zwar nur, doch Kritiker befürchten, die Bereitschaft, 6 Tage pro Woche zu arbeiten, könnte zum neuen Einstellungskriterium werden. Und das, obwohl Griechenland schon jetzt die EU-Statistiken der meisten Arbeitsstunden pro Woche anführt. Christina Metallinos mit den Details.
Ein 6. Arbeitstag und dafür 40% mehr Lohn als an den anderen. So sieht es das neue Arbeitsgesetz der griechischen Regierung vor. Es gilt für Unternehmen im 24-Stunden-Schichtbetrieb oder in solchen, wo prinzipiell rund um die Uhr gearbeitet werden könnte und die außerordentlich belastet sind. Aus Sicht griechischer Gewerkschaften und der Opposition werden Arbeitnehmerrechte durch das Gesetz deutlich geschwächt. Der griechische Gewerkschaftsbund fürchtet, dass eine Praxis legalisiert wird, die in vielen Unternehmen bereits seit der Finanzkrise üblich ist, sagt deren Juristin Eli Varchalama. Wenn Beschäftigte bisher gezwungen wurden, am sechsten Tag zu arbeiten, war das illegal. Jetzt wird das legal. Das Gesetz besagt aber, dass das nur in Ausnahmefällen gilt. Und wir gehen davon aus, dass die Ausnahmeregel nicht eingehalten wird. Die Befürchtung von Kritikern, der sechste Tag könnte zur Norm werden, wenn Unternehmen sich ständig als außerordentlich belastet betrachten. Und wenn die Bereitschaft, sechs Tage zu arbeiten, zum Einstellungskriterium werden könnte. Auf Dimitris Psaros trifft einiges davon schon zu. Er arbeitet in einem Geschäft in der Athener Innenstadt und muss seine 40 Stunden bereits jetzt auf sechs Tage im Laden aufteilen. Sein Gehalt 720 Euro im Monat. Noch mehr arbeiten will der 54-Jährige nicht, auch nicht für einen Lohnzuschlag. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wer arbeitet, der will sich doch mit der Familie ausruhen, ein Hobby haben, einen Ausflug machen, sich erholen, zu Hause bleiben. Werden wir irgendwann ohne Ruhetag arbeiten? Das geht nicht. Die Regierung betrachtet uns als Ersatzteile für eine laufende Maschine, als Verbrauchsgüter. Zweitjobs, lange Arbeitstage, wenig Freizeit. Normalität für die meisten Griechen. Beschäftigte arbeiten hier im Schnitt so viel wie nirgendwo sonst in der EU. Mit 39,8 Stunden pro Woche führt Griechenland in der Statistik. Es sind fast 6 Stunden mehr als in Deutschland, so Zahlen der EU. Die griechische Regierung will mit der 6-Tage-Woche zwei Probleme bekämpfen, den Fachkräftemangel und Schwarzarbeit, genauer gesagt schwarzbezahlte Überstunden. Yodros Ioannidis vom griechischen Wirtschaftsforschungsinstitut KEPE bezweifelt, dass das neue Gesetz diese Ziele erfüllt und sieht eher Gefahren für die griechische Wirtschaft. So gäbe es durch das Gesetz weniger Anreize, neue Arbeitsplätze zu schaffen und langfristige Folgen. Das zweite Problem besteht darin, dass die Arbeitskosten für Unternehmen dadurch gesenkt werden. Das schreckt jedoch davon ab, in Modernisierung zu investieren und die Produktivität zu verbessern. Mit anderen Worten, das Gesetz steckt die griechische Wirtschaft in einen Teufelskreis aus niedriger Produktivität, niedrigen Arbeitsergebnissen und niedrigen Löhnen. Der griechische Industrieverband will sich auf Anfrage nicht zur 6-Tage-Woche äußern. Es handle sich um ein sensibles Thema, so die Begründung. Mit der neuen Regel werden auch die Arbeitszeitgesetze der EU bis an die Grenze ausgereizt. Eli Varchalama vom griechischen Gewerkschaftsbund sieht deshalb Griechenland auch als Blaupause für andere Länder und die Arbeitszeitentwicklung dort. Dieser Fall ist für ganz Europa von Interesse. Ich glaube, das, was hier passiert und die Notwendigkeit, Arbeitnehmer zu schützen, soll Europa mit klaren Richtlinien angehen und dann die Regierungen verpflichten, nicht von ihnen abzuweichen. Ob und wenn ja, wie viele Griechinnen und Griechen in Zukunft an 6 Tagen pro Woche arbeiten, werden die nächsten Monate zeigen. So oder so, wenn, dann tun sie es eher ungewollt.
Weil auch in Griechenland Arbeitskräfte fehlen, setzt die Regierung auf die 6-Tage-Woche für Beschäftigte. Christina Metallinos berichtete. Das war Europa heute mit Nina Vogt. Danke fürs Zuhören